Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es gibt Menschen, die abwertend von Klimaklebern sprechen. Andere sehen in den Mitgliedern der letzten Generation schlicht Aktivistinnen und Aktivisten für den Klimaschutz, die es zugegebenermaßen mit ungewöhnlichen und durchaus fragwürdigen Mitteln schaffen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Gerade erst wieder vor der Wiederholung der Berliner Wahl mit Straßenblockaden durch Festkleben auf dem Asphalt. Aber dass Bewegungen zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, ist gar nicht neu. Es gibt etliche Proteste, die besonders von jungen Leuten getragen und von der Mehrheitsgesellschaft missbilligt wurden. Luca Rese-Knauf mit einem Blick zurück.
Hier Wandervögel in der Luft.
Da ist ein androgyner, unbekleideter junger Mensch abgebildet, steht auf einem Stein und reckt seine Arme der Sonne entgegen.
Barbara Stambolis, Historikerin für Jugend- und Generationengeschichte, beschreibt das Lichtgebet, ein Bild- und Postkartenmotiv, das zur Ikone der frühen Reform- und Jugendbewegungen wurde.
Das ist so eine Ausdrucksform, dieses natürlich Leben, befreit Leben, sich der Sonne zuwenden, die Natur so nehmen, wie sie ist und sich von gesellschaftlichen Zwängen befreien.
Um das Jahr 1900 bildeten sich eine proletarische Jugendbewegung und der sogenannte Wandervogel. Jugendliche, die sich zum Wandern und Singen in der Natur trafen und etwa die Freikörperkultur mitprägten und damit provozierten.
Die Jugendlichen wünschten sich damals vor allen Dingen Unternehmungen mit Gleichaltrigen ohne die Kontrolle Erwachsener. Das war keineswegs selbstverständlich. Sie wünschten sich aber auch gesetzliche Regelungen der Arbeitszeit und des Anspruchs auf Bildung. Das galt besonders für Lehrlinge. Aber im Einklang mit Natur und Umwelt zu leben, hat wahrscheinlich auch diese Bewegung beide damals miteinander verbunden.
Es ging also mehr um ein Lebensgefühl als um politische Programmatik. Bestimmte Reformwünsche wurden dennoch ausgedrückt. Dass dies zu Beginn des 20. Jahrhunderts passierte, ist kein Zufall. Erstens war die Gesellschaft relativ jung und erstmals wurde in der Pädagogik und in der Psychologie konkret zum Thema Jugend geforscht. Zweitens wuchsen im Zuge der Industrialisierung und Verstädterung viele Jugendliche in prekären Verhältnissen auf und auch die Umweltzerstörung als Zukunftsthema kam auf.
Diese beiden Aspekte kamen gewissermaßen zusammen, dass man sich der Jugend zugewandt hat und dann festgestellt hat, man kann ja nicht sagen, es gibt nur Kindheit und Erwachsene, sondern dazwischen ist eine Lebensphase, der man einen ganz eigenen Charakter zuschreiben muss und die auch deswegen schützenswert sei.
Die Geschichte der Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert ist lang. Und auch lose Gruppen, die keine Bewegung darstellten, gab es viele. Vor allem auffallende Kleidung und Musik waren hier Ausdrucksmittel, etwa bei den sogenannten wilden Cliquen in den 1920er Jahren, zu deren Merkmalen Cowboyhemden und Swingmusik gehörten. Auch die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel gehören beim Blick auf die Jugend im letzten Jahrhundert dazu. Diese waren, so Barbara Stambolis, jedoch keine Jugendbewegungen, bedienten sich aber der jugendlichen Formensprache. In den 1950er Jahren wurde dann die Bezeichnung der Halbstarken populär. Gemeint waren Jugendliche, die sich Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten, aber auch ganz einfach durch Tanzen, eine breitbeinige Körperhaltung und das Kornern auffielen, also dem Herumlungern an Straßenecken.
Halbstark, oh baby, baby, Halbstark.
Wir haben schon in der damaligen Zeit so ein Umschlagen von diesen eher diffusen Aktionen, die ich gar nicht unter Protest fassen würde, sondern die vielleicht auch mit einem veränderten Verhalten im öffentlichen Raum zu tun haben, also mit anderen Vorstellungen des ja eigentlich schon frühneuzeitlichen, sehr deutschen Paradigmas von Ruhe und Ordnung.
Bodo Mrozek ist Kulturhistoriker am Institut für Zeitgeschichte und hat zur Jugend- und Protestkultur geforscht. Ein Wendepunkt seien hier die Schwabinger Krawalle der frühen 60er Jahre. Polizisten gehen sehr hart gegen Straßenmusikanten im öffentlichen Raum vor. Daraufhin kommen tausende junge Menschen zusammen und besetzen die Leopoldstraße in Schwabing. Eine frühe Form der Sitzblockade. Es kommt zu Gewaltanwendungen und mehrtägigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden. Mit hunderten Verletzten, einigen Schwerverletzten.
Dann im zweiten Schritt gibt es dann aber die Gründung von Bürgerinitiativen. Man fängt sich damit an, auseinanderzusetzen, welche Polizeitaktiken werden da eigentlich verfolgt. Es stellt sich raus, die stammen aus den 30er Jahren, waren eigentlich noch an Saalschlachten zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten gerichtet. Und es setzen dann politische Willensbildung ein und ein längerer Prozess, der auch zu Polizeireformen führt und zu einem anderen Verhalten der Ordnungskräfte, also deeskalative Taktiken oder auch Polizeipsychologen werden dann eingestellt und da findet schon schrittweise so eine Politisierung dann eigentlich statt.
Andere Aktionen, so Barbara Stambolis, wirkten auch ohne eine vorherige Eskalation.
Zum Beispiel haben Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in den Innenstädten Rote Punktaktionen Aufmerksamkeit erregt. Damit wollten vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, aber auch junge Auszubildende, auf Fahrpreiserhöhungen der Nahverkehrsbetriebe aufmerksam machen. Und dann hat man an festgelegten Haltepunkten vereinbart, dass dort Autos, die einen roten Punkt aufgeklebt hatten, Leute mitnahmen, die eben mitgenommen werden wollten. Es gab Mitfahrgelegenheiten. Und diesen jugendlichen Aktivisten damals ist mit der Rote Punkt-Aktion wirklich gelungen, auch viel Zuspruch zu bekommen.
Ob Zuspruch oder Ablehnung, mediale Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Debatten lösten solche Protestaktionen fast immer aus. Die Geschichte innovativer Jugend- und Protestaktionen reicht also weit zurück. Historiker Mrozek warnt allerdings, die Bezeichnung eines Jugendprotestes könne auch problematisch sein.
Weil sie auch Gefahr läuft, eigentlich ein politisch artikuliertes Verhalten als altersspezifische Marotte zu bagatellisieren.
Und weil sie ausblendet, dass auch viele Erwachsene Teil des Protestes sind, wie es in aktuellen Umwelt- und Klimabewegungen der Fall ist, wodurch sie sich von vielen früheren Gruppen unterscheiden. Sie sind außerdem diverser und weiblicher und Mode und Musik spielen keine so große Rolle mehr.
Womöglich ist eben gerade der Verzicht auf exzessive Konsummoden ein Kennzeichen dieser Klimabewegung. Das kann auch spezifisch sein, aber es fällt hier schon auf, dass frühere Bewegungen, die eigentlich über das Medium der Musik den Protest artikuliert haben, über den Umweg der Kultur, wenn man so will, dass hier natürlich jetzt eine ganz andere Dringlichkeit herrscht und dass das eine sehr artikulierte, reflektierte Bewegung ist, die ganz klare Ziele ja sogar naturwissenschaftlicher Art formuliert, die sich ganz klare Adressaten in der Politik sucht.
Nach dem Blick zurück und mit dem Blick nach vorn bleibt also die Frage: Wie sollte die Gesellschaft umgehen mit Jugendprotesten?
Genauso wie sie gerade damit umgeht, in einem zivilgesellschaftlichen Aushandlungsprozess müssen solche Forderungen jetzt mal ganz unabhängig von den Mitteln, mit denen sie vorgetragen werden, eben ausgehandelt und diskutiert werden. Und dazu gehören dann eben auch Dramatisierungen, aber eben auch wieder moderate Stimmen. All das kennen wir aus der Geschichte.
Nach meinem Dafürhalten ist eine zentrale zivilgesellschaftliche demokratische Aufgabe, Jugendliche ernst zu nehmen und ernst zu nehmen, was sie bewegt und dann auch auf ihre Zukunftsfragen überzeugende Antworten zu finden.